Ich hatte Ellie Oldenburg eigentlich mit dem großen Thema Jobsharing auf die Liste meiner Wunschgästinnen geschrieben. Doch in 1, 2, 3 gemeinsamen Vorgesprächen haben wir schnell festgestellt, dass es darüber in der aktuellen Zeit allein gar nicht mehr gehen kann. Und entschieden uns naheliegenderweise, unsere Gesprächsthemen der aktuellen Situation anzupassen. Denn wie man sich denken kann, sieht auch Ellies Arbeitsalltag mittlerweile ganz anders aus als zu der Zeit, zu der ich sie ursprünglich angefragt hatte. Und mit Ellie auch über andere Themen gerade zu philosophieren, geht extrem gut. Mit ihr über den Wert der Zeit zu sprechen, finde ich besonders spannend und habe mich sehr darauf gefreut, dass sie sich ihre wertvolle Zeit für mich genommen hat. Denn Zeit wertzugeben, das ist die Aussage, die immer über Ellie Oldenburgs Leben steht, in jeder Situation, ob privat, beruflich, mit Kind, Familie und so weiter. In unserem Gespräch sind wir weit gereist, haben natürlich auch über das Jobsharing-Modell gesprochen, über das man in Deutschland noch deutlich mehr wissen sollte und auch über das Muttersein, über Corona und was es mit uns macht, was daran nervt und worin auch die Chancen zu suchen sind. Ich habe den Austausch mit Ellie als sehr inspirierend empfunden und bevor ich jetzt weiter schwärme, sollte es auch für euch losgehen. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany und Ellie Oldenburg.
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Ellie, du gehörst zu den Gästen, die sich meine Hörer tatsächlich gewünscht haben, ausdrücklich. Und als ich dann den Namen Ellie Oldenburg gelesen habe, musste ich mich erstmal ein bisschen informieren. Hab dann schnell herausgefunden, dass du dich in einem Jobsharing-Modell befindest, arbeitstechnisch. Dass du dich selber als Sidepreneur betitelst, unter anderem. Und dass du Mutter bist und damit warst du schon komplett. Meine Kriterien waren erfüllt, dich einzuladen, einzuladen. Jetzt, wenn man die digitalen Visitenkarten so bei Xing und LinkedIn abklappert, dann liest man von dir selbst gewählte Stichworte, die ich einmal vorlesen möchte. Da steht dann Googler, Sidepreneur, New Work, Diversity Advocate, Jobsharer, Coach, Autorin, Speakerin, Mom, Morgensalon-Gastgeberin. All diese Begriffe, teilweise selbsterklärend, teilweise müssen wir da ein bisschen drauf eingehen, sind schon Stories für sich, die wahrscheinlich den Rahmen hier sprengen werden. Aber auf so ein paar würde ich gerne ein bisschen eingehen. Und zwar würde ich gerne anfangen mit dem Jobsharing. Ein Modell, das ich selber noch nicht so lange kenne, muss ich gestehen. Bei dir ist es sogar, wenn ich richtig informiert bin, ein Teilzeit-Jobsharing. Kannst du erklären, wo du das machst, was du machst, wie du dazu gekommen bist, seit wann du das machst, was das bedeutet.
Ja, gerne. Danke für die Einladung erstmal.
Sehr, sehr gerne.
Ja, Jobsharing, also erstmal, was hat mich dorthin geführt? Ich habe vor einigen Jahren, als unser Sohn geboren ist und schon auch davor, darüber nachgedacht, oder sage ich mal in den What Keeps You Up at Night, in diesen Gedanken mir gedacht, das muss doch auch anders funktionieren, dieses Arbeiten und dieses Leben vereinbaren und dieses, was man noch so an Interessen hat und huch, jetzt bin ich schwanger, wie soll denn das dann gehen? Werde ich dann auch einer dieser gestressten Muttis, die das eine nicht richtig hinbekommen und das andere nicht richtig hinbekommen und, also was heißt nicht richtig, sondern es richtig wahrscheinlich hinbekommen, aber auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen an allen Fronten haben. Und ja, und dann habe ich mir die Erlaubnis zu geben, mal ein bisschen outside the box zu denken, in Anführungsstrichen, dass ich gesagt habe, okay, ich könnte jetzt, klar, es versuchen, wie es die meisten versuchen, zu vereinbaren. Oder was könnte ich reduzieren, dass auch mehr Zeit für etwas anderes da ist und eben nicht nur die Erwerbstätigkeit und Kind, sondern auch Raum für etwas anderes da ist, wie zum Beispiel ich selbst, wie meine Hobbys. dann kam eben die Idee, dass ich mich nebentätig selbstständig mache. Ich hatte die Coaching-Ausbildung beendet und ich hatte einfach Lust, mehr in der Welt herumzuschnuppern, als, sag ich mal, nur zweigleisig zu fahren. Und zweigleisig ist ja schon mal was. Viele in meinem Alter oder Umkreis haben dann entweder ein MBA gemacht oder haben also eben noch weitere Ausbildungen gemacht und haben dann einen kompletten Cut gemacht. Und ich habe gesagt, nee, das muss doch auch so gehen, wie es jetzt gerade ist, in dem System, wo ich arbeite. Und dann bin ich immer auf die Idee gekommen, warum ich hatte dann die 4-Hour-Workweek gelesen, die natürlich was ganz schon das wirklich ein Extrem abbildet und Utopien für Realisten, da spricht er auch von einer 15-Stunden-Woche. Jetzt einige Jahre später, vor kurzem, rund um den Jahreswechsel, war ja die Idee, die aus Finnland kam, eine 4-Tage-Woche einzuführen. Ja. In Neuseeland sprach man gerade über den 6-Stunden-Tag oder weiß umgekehrt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bewegt das ja die Gemüter und mich hat das auch bewegt. Und dann bin ich auf meinen Arbeitgeber mit dem Vorschlag zugekommen, 3 Tage die Woche, dass ich so für mein eigenes Leben, also 7 Tage sind da in der Woche, dass ich mir dachte, 3 Tage die Woche Erwerbstätigkeit und den Hut aufziehen, den Corporate Ellie Hut,
ja,
den ich kann, den ich mag, ja, für den ich mich auch bewusst irgendwann entschieden habe. Und 4 Tage, wenn wir ehrlich sind, wenn wir mal die 7 voll rechnen, 4 Tage für Other.
Ja.
Und genau, und das Other kann ich ja noch beschreiben, also was ich unter Sidepreneur sehe, diesen Namen habe ich einfach irgendwo gefunden und fand den total witzig.
Ja, finde ich spitze.
Ja. Nicht Entrepreneur, sondern Sidepreneur, fand ich witzig. Und ja, und dann ist aus dieser Idee 3 Tage und weil es das noch nicht so gab bei Google und zumindest in meiner Position nicht. Und dann haben wir also nach vielen Gesprächen intern, manche waren einfacher, manche waren schwieriger, haben wir dann überlegt, okay, was wäre denn eigentlich mit diesem Jobsharing? Irgendwo haben wir das schon mal gehört. Irgendwo auf der Welt, ich sag mal im Google-Universum gibt's das. Und dann habe ich mich auf die Suche nach einer Kollegin oder Kollegen gemacht und habe die gar nicht so direkt gefunden, meine erste Jobsharing-Partnerin, sondern eben über x Gespräche, die ich geführt habe. Und irgendwann sagte einer zu mir, du, ich kenne da eine Sabine, die geht doch auch möchte in Teilzeit gehen. Und dann haben wir uns gefunden. Ich so, ach Sabine, ich mag die ja total. Und
ach, du kanntest Sabine vorher?
Ich kannte Sabine vorher, aber nicht, wir kannten uns, wir mochten uns, aber wir hatten noch gar nicht so viel jobinhaltlich miteinander zu tun. Genau, und dann haben wir uns gefunden und haben miteinander gesprochen und haben gesagt, wollen wir es probieren, haben uns natürlich tief in die Augen geschaut, auch okay, was ist dein Wertesystem, nach welchen Kriterien arbeitest du auch, weil Jobsharing natürlich bedeutet, und das bringt mich jetzt auch zum Gleich, wie funktioniert Jobsharing, da ist halt null Ellbogen angesagt. Also du kriegst ja ein Set an gleichen Zielen, die wir im Zweierkonstellation in der eigenen Verantwortung, Integrität aufeinander aufteilen. Wie wir das machen, ist up to us.
Ja.
Und genau, und dann haben wir das gepitcht, sage ich mal, intern. Das war dann auch gar nicht mehr so schwierig, weil wir 2 super Performer, sage ich mal, waren. Und man einfach merkte, nicht nur, dass die Chemie unbedingt stimmt, das ist gar nicht so das Wesentliche, sondern eben, dass man so die gleichen, das gleiche Verständnis von einem guten Job hat und die gleichen Kriterien nutzt, um einen guten Job so zu definieren. Genau, und dann sind Sabelli vor, wann war es, 3 oder 4 Jahren, weiß ich schon gar nicht mehr, gestartet. Und ja, und jetzt mittlerweile, ich mache mal kurz fast forward, habe ich schon eine 2. Jobsharing-Partnerin. Meine erste Jobsharing-Partnerin hat das Unternehmen verlassen nach vielen, vielen, vielen Jahren. Ich war so ihre letzte Lebensabschnittsgefährtin. und jetzt darf ich auch 2 ganz verschiedene Systeme mal kennenlernen, weil Jobsharing eben, also für mich das Wichtigste ist, man teilt die Arbeit in der eigenen Verantwortung auf.
Mhm.
Und mit Sabine habe ich relativ viel inhaltlich wirklich gemeinsam gemacht. Wir sind zum Teil in manchen Projekten wirklich wie eine Person aufgetreten. Man konnte nicht wissen, habe ich jetzt geantwortet oder sie. Wir sind auch bei ganz wichtigen und Riesenterminen auch zu zweit auch aufgetreten. Genau, also da war das sehr seamless und zum Teil auch unsichtbar nach außen. Wer ist es? Weil es egal ist, wir haben organisiert im Hintergrund, wer was macht. Mit Alexa heute, wir sind Team Rose, weil sie Rose und ich auch mit 2. Namen Rose heiße.
Ah.
Also witzig, da hat sogar der Name gepasst. Haben wir tatsächlich unsere Aufgaben aufgeteilt inhaltlich. Also sie ist mehr für das eine verantwortlich, ich für das andere. Und beides funktioniert.
Spannend.
Und beides, und der größte Vorteil, würde ich sagen, an Jobsharing im Vergleich zu reiner Teilzeitarbeit, ist, dass du immer ein Backup hast.
Mhm.
In Teilzeit, ich habe dazwischen genau ein paar Monate, war ich dann alleine in Teilzeit, 3 Tage die Woche auf 60%. Ach, ich war so erschöpft, muss ich sagen, weil natürlich die Uhr bleibt nie stehen, die E-Mails fliegen rein, du Ja, also du bist einfach im Grunde eine Vollzeitkraft, ja. die auf weniger Zeit versucht, alles zu machen und die ganze Zeit versucht aufzuholen. Und dann genau dann kam ich in dieses Momentum, Gott, ich sitze am Spielplatz oder ich mache Sport und denke, oh Gott, heute Abend sehe ich mich schon wieder arbeiten. Und das ist im Jobsharing halt nicht so. Zumindest zu größten Teilen so. Natürlich gibt es streckenweise, wo es einfach mühsam und anstrengend ist. Aber das ist ja okay, das kennt ja jeder aus dem Job. Genau.
Wie ist das im praktischen Ablauf? Also du hast gesagt, du 3 Tage, dann jeweils die andere Person auch 3 Tage und ihr überschneidet euch einen Tag?
Ja,
oder?
In unserem Fall sogar mehr, 2 Tage. Sie hat knapp 4 und ich habe eben 3.
Ah, ja.
Und wir überschneiden uns 2-2,5 Tage manchmal und sind aber so eingespielt mittlerweile, dass, also ob man, im Moment ist ja sowieso nichts mit überschneiden, wir sind ja alle zu Hause. Aber ist mittlerweile so eingespielt, dass man sich, wir müssten uns theoretisch auch nicht sehen, aber dieses Sehen, ich versuche es mal kurz in dem früheren Normal zu reflektieren, hilft natürlich, weil genau das, was uns jetzt in Corona abgeht, wenn man nur zu Hause geht, diese schnelle Hin- und Her-Ping-Pong-Spielen, rutsch mal kurz rüber, lass uns mal gemeinsam draufschauen, ich brauche dich mal kurz als Sparing-Partner, auch dieses, gib mir mal ehrliches Feedback, ich weiß, ich bekomme von ihr ehrlichstes Feedback, weil nichts zwischen uns steht, weil keiner eine eigene Agenda hat, das ist wirklich, das ist ein ganz großes Geschenk, muss ich sagen.
Ich finde es total spannend, dass du sogar schon auf 2 Jobsharing-Partner sozusagen zurückblicken kannst. Mhm. Weil ich habe mir so vorher versucht vorzustellen, wie das sich anfühlt und bin auf so ein Bild gestoßen. 2 Menschen haben beide eine sehr schöne Handschrift, aber wenn sie einen gemeinsamen Brief schreiben, sieht man trotzdem, wer welchen Teil geschrieben hat. Mhm. Und ich stelle es mir manchmal herausfordernd, manchmal schwer, manchmal schön vor, dass man nach außen hin irgendwie ja 2 Personen ist, aber den gleichen Job macht. Aber du hast eigentlich schon gerade beantwortet, dass es einmal so war und einmal so, dass es da kein richtig und kein falsch gibt, keine Regeln gibt. Deswegen denke ich mal, dass du die nächste Frage auch nicht eindeutig beantworten kannst, weil es gibt kein, also was gefiel dir besser, kannst du wahrscheinlich gar nicht sagen.
Kann ich nicht sagen, ist total projektabhängig auch. Also, dass wir jetzt unsere Arbeiten eher aufteilen, wie halt so ein Mini-Team, sage ich mal, in einem Mini-Team, auch in einer Partnerschaft teilt man ja Aufgaben auf. Also das ist ja auch im Grunde nichts Neues, wenn wir genau drüber nachdenken, auch eine Band. Ja. Also jedes Team hat irgendwie eine Aufgabenverteilung. Und manchmal ist es eben angebracht, je nach Projekt, je nach Ziel, dass du alle Synergien auf ein Thema und jeder schaut auf quasi aufs Gleiche, wenn man sagt, mehrere Augen sind jetzt wichtig und angebracht. Ja. Und manchmal sagt man, nee, du machst das, ich mach das. Das funktioniert besser, weil das ist mehr auf deinen Stärken, das ist mehr auf meinen Stärken, das passt besser zu diesem Kunden, das passt besser zu diesem so.
Ja. Was ich vor allem so spannend finde, ist, dass du dir gesagt hast, das muss doch auch anders gehen. Und ich glaube, dieser Satz geistert in vielen Köpfen umher. Aber du hast es eben in Angriff genommen. Du hast nicht gesagt, ich kündige meinen Job und suche mir einen anderen Job, in dem es anders geht, sondern ich versuche das mal zu pitchen, meinem Arbeitgeber, meinem Chef. Wie bist du auf die Idee gekommen? Hast du das irgendwo gehört? Hast du dir mit einem Zettel und Stift mal Notizen gemacht? Was wäre deine ideale Vorstellung oder wie kam es da konkret dazu?
Tatsächlich habe ich es irgendwo aufgegriffen. Also es war jetzt nicht, dass ich sage, oh, in meinem Leben muss unbedingt Jobsharing eine Rolle spielen, sondern ich habe das irgendwo mal aufgegriffen. Ich kann dir gar nicht mal sagen, wo. Was ja auch ein bisschen ein Armutszeugnis ist, dass es nicht so bekannt ist, Jobsharing. Also es ist halt eine Form des flexiblen Arbeitens. Ja, es ist nicht die Form, es ist nicht die Antwort, es muss passen, aber es ist halt eine Form der Teilzeitvariante, sage ich mal so.
Das heißt, du teilst dir inhaltlich die Aufgabe mit deiner Jobsharing-Partnerin. Teilt ihr euch auch das Einkommen?
Nein, also ganz strukturell sieht es so aus, es gibt einen Headcount oder eine Position. Und Positionen sind ja auch das, was Manager und Teams, worum die buhlen. Ja? Yeah. Also ich möchte einen neuen Headcount, heißt, ich möchte eine Position haben. Und auf dieser Position sind 2 Menschen drauf. Aber normalerweise, sage ich mal, wenn jemand Vollzeit arbeitet, deckt sich eine Position mit 100% Mensch. Yeah. Mit 100% der Arbeitszeit, sagen wir 40-Stunden-Woche Mensch. In dem Fall ist es eine Position auf 2 Menschen, die aber nicht 100% arbeiten.
Yeah.
Jetzt kann man sagen, auf 120%, zum Beispiel einer 70, einer 50, 60, 60, wie auch immer. Es kann auf 130, wenn das Unternehmen ganz kulant ist, auf 140% gehen. dass man sagt, das fällt alles noch unter einen Headcount, unter eine Position. Das ist die Trennung. Deswegen sind natürlich immer noch die zwei Menschen, haben zwei Verträge mit dem Unternehmen und haben auch zwei Gehälter, natürlich in Relation zu dem prozentuellen zeitlichen Anteil, den man da ist.
Ja.
Das ist quasi die strukturelle Erklärung. Das heißt, der Gewinn aus Manager-Sicht und damit auch aus Unternehmenssicht ist, ich habe eine Position, wo zwei Menschen drauf sitzen, die, wo vorher nur 100% oder 80% gearbeitet wurde, sind jetzt 130, 140% drauf. Man kann natürlich challengen, gut, aber die haben auch zwei Laptops, ne? Die haben zweimal HVV-Karten und so. Klar kannst du, dafür hast du aber auch nie eine Lücke. Wenn ich im Urlaub bin, ist meine Partnerin nie im Urlaub und umgekehrt, wenn ich krank bin, wenn ich immer wenn eine Lücke entsteht. Du hast also seamless ein seamless Arbeitnehmer, der immer da ist, der somit auch aus Kundenperspektive, wenn wir die noch aufsetzen, natürlich auch das Beste ist, was dir passieren kann, weil du nicht nur immer einen Ansprechpartner hast, sondern du hast auch zwei Köpfe, die Themen beurteilen.
Ja.
Man bekommt quasi wirklich, also dieses Vier-Augen-Prinzip, ich kann schon sagen, dass ich, man kennt es ja, wenn man an wichtigen Präsentationen, an wichtigen E-Mails, wo man wirklich sich rein, wo dann zum Teil Stunden verfliegen und du schaust auf die Uhr und denkst, oh, jetzt habe ich so lange an einem Thema gearbeitet. Aber gut, das habe ich nicht mehr so intensiv, weil ich weiß, wir schauen nochmal gemeinsam drüber. Ich lese es auch nicht mehr 800 Mal, sondern vielleicht nur noch fünf. Jetzt mal. Und dann, weil du hast immer ein Sounding Board, du hast immer einen. Und zwar, klar, könnte ich einen anderen Kollegen nutzen, klar, könnte ich meinen Manager nutzen, aber da sind immer andere Agendas im Spiel.
Ja.
Bei diesen Jobsharing-Partnern nicht, weil sonst schneiden wir uns ins eigene Fleisch.
Ja, aber an den Tagen, an denen du nicht im Büro bist, musst du doch auch irgendwie ein bisschen mitlesen, um weiter im Workflow zu bleiben, oder? Also auch informationstechnisch?
Nein, wir sprechen, also muss ich nicht, kann ich, bei ganz, ganz, ganz wichtigen Sachen im Zweifel pinkt sie mich auch mal an und umgekehrt, dass sie sagen, du, hilf mir nochmal, was war dein Gedankengang da, dass ich da ordentlich drauf antworten kann oder dass ich das ausfüllen kann oder was auch immer. Nee, aber jetzt mal sage ich Best-Case-Szenario, muss ich überhaupt nichts lesen, im Gegenteil, ich sage mir mal, ich komme dann Montag wieder rein und dann setzen wir uns zusammen und daten uns ab, ganz normal, wie in jedem, ich sag mal, Stand-up oder Team-Meeting, wo man hinstellt und sagt, okay, das waren die Schritte, die ich gegangen bin und wenn man natürlich eingespielt ist, hat das zum Vorteil, dass ich verstehe ihre Sprache natürlich sehr schnell und sie meine, also erstens sprechen wir wenig interpretationsfähig, ne, dieses hochgestochene politische, jedes Wort auf die Goldwaage, sondern sehr, sehr klar, das ist mein Gedankengang, hier bin ich noch nicht sicher. Also das ist auch eine verletzliche Seite irgendwo, die man sagt, so da, ich brauche dann nochmal deine Hilfe, irgendwie komme ich bei dem Gedanken nicht weiter. Oder wenn sie sagt, du, da hast du so viele Grammatikfehler drin, ist hoch, okay, also man und das uneitel, ist dann kein Angriff, sein. Total uneitel, genau, gnädig auch wieder.
Ja.
Und das ist wirklich ein ganz toller Prozess. Ich habe immer einen Coach an meiner Seite sozusagen und vice versa natürlich auch. Und ich sag mal, auf einem höheren Level gesehen, habe ich durch diese Arbeit, durch diese, ich sag mal, Kollaboration auf die Spitze getrieben, ist ja Jobsharing.
Ja.
Und Kollaboration ist ja das Buzzword überhaupt im Zusammenhang mit neuem Arbeiten und als wäre Kollaboration was Neues. Wir mussten ja schon immer gut miteinander arbeiten, aber durch halt die vielen Spezialisten und viele Silos, die entstehen, ist die Abhängigkeit irgendwie doch größer, dass man miteinander arbeitet. Und dieses im Jobsharing Kollaboration auf die Spitze getrieben hat mich schon lernen lassen, wenn ich es mal runterbreche auf einen Satz, dass ich innerlich vom Ich zum Wir viel mehr gerückt bin. Und dadurch auch, das hat natürlich auch einen Impact auf alle anderen Konstellationen, die ich habe, dass ich, ach, diese vielen eben auch wieder politischen Gedanken, die man hat, wen setze ich jetzt CC, was mache ich hier, wie kann ich mich gut positionieren, wie kann ich meine Karriere gut voranbringen, all das ist so in den Hintergrund gerückt und es zieht ja auch Energie, auch da wieder Aufmerksamkeit, die mir genommen wird für etwas, was doch Schall und Rauch ist am Ende des Tages. Sondern es ist vielmehr, wie können wir das gemeinsame Ziel, das wir haben, gemeinsam, ehrlich, wahrhaftig, ohne politischen Schnickschnack erreichen. Natürlich auch effektiv, effizient, also dass es uns gefällt, ne, dass man es sich nicht zu kompliziert macht, aber auf eine gute Art und Weise. Punkt. Ja. Und nicht der ganze andere Geschiss.
Ja. Würdest du als eine, die aus dieser Praxis kommt, sagen, dass das gerade ein Modell ist, was sich für den Wiedereinstieg nach der Elternzeit anbietet? Oder ist das gar nicht so auf das Muttersein?
Ich würde sagen, es ist ein Modell, was sich immer anbietet, überhaupt in Teilzeit zu arbeiten oder überhaupt ein flexibel. Vielleicht streichen wir Teilzeit. sich zu überlegen, wie kann eigentlich eine andere Arbeitsstruktur aussehen. Vor allem, wenn ich es mir einigermaßen leisten kann.
Ja.
Ich weiß, dass diese Diskussion eine sehr privilegierte ist. Ich möchte aber, dass wir sie führen, damit sie keine privilegierte bleibt.
Ja.
Ich bin müde davon zu hören, dass es eben nur Managerinnen und Managern ein Geschenk quasi ist, dass wir überhaupt darüber nachdenken können. So, aber wenn wir es nicht mal tun, die sich einigermaßen leisten können, dann ist die Forderung und die Nachfrage, auch weder die unternehmerische, die wirtschaftliche noch die politische, groß genug, dass sich im ganzen System was verändert.
Ja.
Und insofern jeder, der sich diesen Gedanken leisten kann, und wir können ja auch, es könnte ja auch ein 10-Monat-, 2-Monate Freirhythmus sein. Also da gibt es ja x Formen der Überlegungen. Kann ich Jobsharing sehr empfehlen, aufgrund der genannten Vorteile. Und es ist auch überhaupt keine Frage der Hierarchie. Selbstverständlich kann man in Jobsharing auch ein Team führen. Selbstverständlich kann man eine Wahnsinnsverantwortung in Jobsharing haben. Mir fällt in Hamburg ein Beispiel, die beiden kenne ich auch, die Chans von Unilever ein, die auf VP-Level seit 10 Jahren im Top-Sharing arbeiten und die gleichen Argumente bringen wie Kollegen in Dublin, die eher einen operativen Job haben. Das funktioniert genauso. Also als eine Variante, und wenn wir mal ehrlich sind, dieses vom Ich zum Wir zu rücken, was unterscheidet uns auch von Maschinen in Zukunft, ne, im Hinblick auf die Automatisierung, dieses Wir-Gefühl, diese Pluralität hinzubekommen, wo ein Gefühl, wo Coaching, wo Sounding Board, wo man immer einen Resonanzraum hat, einen menschlichen Resonanzraum, das ist es doch auch, was uns unterscheiden wird. Diese Qualität schärfe ich dadurch, diese Stärke schärfe ich dadurch und nicht, ich arbeite ab, ich bin im Stress, ich krieg's irgendwie hin. Also diese vielen anderen Themen, die wir klar sowieso haben, aber eben nicht mehr nur.
Ja.
Deswegen finde ich das so ein wunderbares System. Ja, genau.
Es wundert mich total, dass also es macht in meinen Augen so viel mehr Sinn als dieses dieses klassische Teilzeitmodell in vielen Branchen, dass es mich total wundert, dass ich so wenig Menschen kenne, die das tatsächlich so.
Also deswegen der Aufruf,
ja.
Sucht euch euch Partner und Partnerinnen. Wir haben mittlerweile auch ein gemischtes Doppel, also ein Mann und eine Frau, die im Jobsharing sind. Also
auf all diese Stichworte, die ich am Anfang vorgelesen habe, die du selber gewählt hast, würdest du sagen, dass das Jobsharing-Modell dein Hauptberuf ist?
Nein.
Ist es der Beruf?
Nein, das ist ein Hebel.
Ein Hebel.
Würde ich sagen. Ein ganz, ganz besonderer und auch schöner und wohltuender.
Ja.
Aber es ist ja jetzt, Jobsharing an sich ist ja kein Beruf.
Und die Aufgabe des Jobsharings meine ich? Also das Angestellten-Dasein bei Google, ist das dein Hauptberuf?
Nee, mein Hauptberuf ist erstmal Mensch und Mutter und Frau, würde ich sagen. Berufung fällt vielleicht da runter. Genau, und dann würde ich es genauso belassen, wie es ist. 60% meiner 5-Tage-Woche sind einem Unternehmen gewidmet und 40% oder 4 Tage die Woche, jetzt kann man sagen, was wiegt mehr, nimmt man das Wochenende mit oder nicht, bin ich eben nebentätig selbstständig, versuche mich auf vielen Sachen, arbeite ehrenamtlich, lass auch mal die Zeit einfach ruhen und mache nicht so viel, beschäftige mich mit meinem Sohn intensiver.
Ja.
So.
Jetzt hast du eben schon ein paar Punkte angesprochen, die ich total wichtig finde und in meinen Gesprächen, die ich bisher schon geführt habe, immer wieder ganz deutlich zum Vorschein kommen. Das Thema Vereinbarkeit. Fluch und Segen irgendwo. Die Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe, bisher versuchen das alles unter einen Hut zu bekommen. Mit das alles meine ich Mutter sein, was eigentlich 24/7 100% einnimmt. Versuchen, sich irgendwo selbst noch anderen Input zu holen, vielleicht auch ein Einkommen zu bestreiten, vielleicht eine Idee zu verwirklichen, sich selbst nicht zu verlieren und versuchen auch irgendwo in der Gesellschaft den Platz zu finden, der anerkannt ist, nämlich nicht als Workaholic, Working Mom oder als Hausmütterchen zu Hause oder. Wie empfindest du diese Herausforderung der Vereinbarkeit?
Also ich finde, es ist ein Mythos.
Ja.
Und dieses Wort Vereinbarkeit, also das kommt mir auch sehr ein Wort vor, was nur in sehr privilegierten Umkreisen benutzt wird. Also eine alleinerziehende Mutter, die gerade so über die Runden kommt, glaube ich, denkt sich nicht, wie kann ich mein schönes Leben irgendwie vereinbaren, sondern für die ist das vielleicht mehr ein Kampf, vielleicht aber auch nicht, weil die sich um dieses ganze Tralala darum keine Gedanken macht, sondern sich konzentriert auf das, was zu tun ist, damit das Leben einigermaßen gut zu bestreiten ist. Und deswegen den Anspruch, also aus meinem ursprünglichen, jetzt mal von mir ausgehend, meinem ursprünglichen so, das muss doch auch anders gehen, habe ich, glaube ich, Vereinbarkeit aus meinem und auch Erfüllung sowas aus meinem Vokabular gestrichen.
Ja.
Weil es keinen Sinn macht. Also ja. Was heißt denn, was zu vereinbaren? Wie viele Facetten will ich denn eigentlich vereinbaren von mir? Wie viele Facetten des Lebens und wie viele Arbeiten auch des Lebens müssen denn vereinbart werden? Und das ist auch eine, sage ich mal, These, die ich so im New Work-Bereich einfach sehr vertrete und die den eigentlichen New Work-Gedanken auch total widerspiegeln, der nichts Neues ist. Das spreche ich quasi nur nach, aber ich spreche es nach aus einer eigenen Erfahrung heraus, dass New Work und überhaupt ein, ich sag mal, das Leben gut zu bestreiten, dass wir das einfach ganzheitlich betrachten müssen und dass da es eben nicht nur um Erwerbstätigkeit geht oder einen Beruf auszuführen. Es geht ja auch darum, eben ein gesunder Mensch zu sein. Ja. Ja? Also Stichwort Selfcare, Gesundheit, was ja jetzt auch im Fokus steht durch Corona. Aber ich sage erstmal, es steht ja erstmal körperlich im Fokus. Was ist denn mit unserer mentalen Gesundheit auch, mit der emotionalen? Wie wollen wir unsere Kinder erziehen? Möchten wir denen gestresst gegenüberstehen? Was für eine Art von Beziehungen, nicht nur meine privaten, also meine Liebesbeziehungen, sondern auch zu Menschen, denen ich gegenübertrete, zu dir, die ich nicht gut kenne, aber auch zu meinen Freunden, zu meiner Familie. Welchen Beitrag möchte ich darüber hinaus an einer Gesellschaft eigentlich leisten? Und ich meine, wir spüren schon, oder zumindest mir insbesondere seit der Flüchtlingskrise aus 2015, da eben habe ich auch unseren Sohn geboren, ist mir schon mal klar geworden, also okay, ich glaube, meine Talente und Fähigkeiten kann ich auch anderweitig eben nicht nur, aber ich muss es nicht nur in eine Richtung pressen. Mhm. Ja, und da gibt es viele Theorien drüber, also der Begründer zum Beispiel der New Work-Bewegung, Friedrich Bergmann, der hat in seiner Utopie aufgemalt, dass du deiner wachen Zeit ein Drittel für Berufstätigkeit ausübst, um Geld zu verdienen, ein Drittel, um dich selbst weiterzuentwickeln, um zu Hause zu sein, also so, dass es dir gut geht und das ist ja für jeden was anderes, um mit Familie Zeit zu verbringen und ein Drittel self-sustaining stuff machst, also dein Haus baust, etwas anpflanzt. Das hört sich jetzt zwar sehr, finde ich, archaisch an, aber eigentlich die Auseinandersetzung mit unseren Lebensmitteln und sowas, also kochen, ne, das würde für mich darunter fallen. Es gibt eine andere sehr, sehr schöne, ich sag mal, auch eine Utopie von Frigga Haug, auch einer Sozialphilosophin, glaube ich, die 4-in-1-Dimension, wo sie teilt das in 4 Teile. Unsere 16 wachen Stunden am Tag könnte man in 4 Dimensionen teilen. 4 Erwerbstätigkeit, 4 Care-Tätigkeit jeglicher Form, also da gehört ein Haushalt auch dazu, Familie etc. 4 Arbeit an der Gesellschaft. Finde ich ganz toll. Und 4 Self-Care.
Ah ja.
Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und Self-Care auch da wieder, kann für jeden anders aussehen. Also sowas treibt mich an, einfach aus der Selbsterfahrung heraus. Ja, alles das, was du vorgelesen hast, ich trage auch gerne verschiedene Hüte. Das fällt mir relativ leicht. Das ist einfach meinem Typ geschuldet. Aber auch zu spüren, und jetzt in Corona wird es ja nochmal deutlich, was müssen wir eigentlich alles noch können? Also das Leben bringt halt echt viel mehr Arbeit in Anführungsstrichen mit sich oder Tätigkeiten, als wir immer so tun.
Ja.
Und ich möchte, also was heißt ich möchte? Einiges möchte ich outsourcen. Ich bin keine Erzieherin, merke ich auch in den letzten Wochen zum Beispiel. It takes a village to raise a child. Ja. Ich bin einfach nicht die Einzige, die mit meinem Freund einen mündigen Bürger erzieht, in Anführungsstrichen. Das können andere zum Teil besser. Und so gibt es halt auch andere Tätigkeiten, die, glaube ich, das kurze Leben, was wir hier alle auf der Welt haben, machen können. Aber jetzt komme ich ins Philosophieren, wie du merkst.
Ich habe selber festgestellt, dass viele Gedanken so in mir schlummerten, die dann aber mit dem Mutterwerden nochmal so ganz anders zutage kam und das für mich persönlich so eine Phase und so eine Zeit ist, in der ich mich nochmal neu begreife, erlebe, feststelle, wer bin ich, wer möchte ich sein, wer wäre ich gerne und bin es vielleicht doch nicht ganz. Und solche, also solche Gedanken einfach nochmal so ganz neu ja, auf mich zukommen. Und da, ich glaube, dass all dieses, was worüber wir jetzt gerade mit dir schon gesprochen haben, so in den letzten 5 Jahren auch Aktion gefunden hat bei dir, kann ich mir vorstellen, dass es auch deutlich mit dem Mutterwerden zusammenhängt. Stimmt das?
Bestimmt. Bestimmt, aber ich möchte da nicht eine direkte Kausalität herstellen, einfach weil ich mich auch vor dem Gedanken wäre, als wäre das diese Gedankengänge, dieser Reflexionsprozess nur was für Mütter oder ja, für Eltern insgesamt. Ja, auch stimmt. Das würde es ja quasi auf ein Level stellen, sagen andere können das gar nicht, kommen durch diesen Prozess gar nicht. Ich würde sogar so weit gehen, ich glaube, jeder hat diese Gedanken. Ne? Wofür bin ich geboren, sozusagen? Also diese Sinnfragen gibt es ja, die haben wir alle irgendwo in uns. Wir haben einfach gut gelernt, sie wegzuschieben. Und ja, es kann sein, dass dieser sehr, sehr einschneidende Moment, ein Kind zu bekommen und sich selbst ja auch körperlich ganz anders wahrzunehmen und mit all dem Scheiß, der da passiert, dass das das irgendwie befördert. Aber ich glaube nicht nur daraus. Und ich würde mir auch wünschen, dass, ich weiß gar nicht, was so das Durchschnittsalter so deiner Hörerinnen und Hörer sind, aber ich würde mir wünschen, also jeder, der zuhört oder darüber nachdenkt, da nicht loszulassen. Also ich habe vor kurzem einen so guten von Harari, glaube ich, gelesen, aber ich weiß nicht mehr, wo es stand, wo er so ganz kurz beschrieben hat, ne, bevor wir in die Arbeitswelt eintauchen, sind wir alle so voller Elan und sagen, wir werden die Welt verändern, ich habe super Ideen, und dann fangen wir an zu arbeiten und fangen an, uns zu verschulden und fangen an, ein Haus zu bauen und sagen, und dann über einem teuren Glas Rotwein sagen wir irgendwann, hätte ich doch, aber ich meine, ich habe jetzt das alles. Und ich finde, da gehört vielleicht auch ein bisschen die Selbstverantwortung, und es ist ein anstrengenderer Weg, sich da auch immer wieder rauszuziehen, weil warum? Ne? Unsere Gesellschaft, unser Bildungssystem, unser Arbeitssystem befördert das ja nicht gerade, diese Gedanken. Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass mehr Leute dieses Innere spüren, aber auch im Außen dann ins Handeln zu kommen und zu übersetzen und andere Dinge einfach auszuprobieren, andere Wege auszuprobieren. Für mich war es genau damals auch so, ich probiere mal aus, ob das so geht. Ich weiß nicht, ob das in 2 Jahren noch so aussieht bei mir. Ja. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es beide Welten sehr befruchtet hat. Also Welt Ellie persönlich, Welt Familie, Welt, was ich alles sonst noch so mache und Welt Corporate Welt. Alles profitiert davon. Und also ich glaube, diese Forderungen in sich, aber auch im Außen, die könnten wir alle mehr stellen, egal ob Mutter oder nicht.
Ja. Es muss ja auch gar nichts in Stein gemeißelt sein, ganz im Gegenteil. Ja. Das Leben passiert ja auch irgendwie in Wellen, und es gibt so viele einschneidende Erlebnisse oder auch kleinere Erlebnisse, Alltagserlebnisse, die das irgendwie beeinflussen.
Dazu fällt mir noch eine zeitliche Dimension auch. Also,
stimmt, ja.
Ich meine, ich arbeite noch ewig. Ja. Ich arbeite noch 35 Jahre oder sowas. Ja. Und wahrscheinlich noch länger, weil wir länger auch gesund sind und so. Also als könnte ich das nicht nochmal anders machen. Das, sich selber auf der Zeitachse eines Lebens nochmal zu sehen, finde ich auch nicht unwichtig. Ja. So, hat mir geholfen.
Das Sidepreneur-Sein bezieht sich ja wahrscheinlich auf iChoose. Mhm. Kannst du ein bisschen erklären, was das ist, was damit zusammenhängt?
Ja. Ja, also ich habe mich nebentätig selbstständig gemacht vor einigen Jahren und habe mein kleines zweites Baby sozusagen iChoose genannt. Ich entscheide. Ich habe ganz viel Coaching gemacht, One-to-One-Coaching und so Gruppenworkshops in verschiedensten Bereichen, im öffentlichen Bereich mit Startups und immer wieder darauf zu kommen, okay, für was entscheidest du dich eigentlich bewusst und für was unbewusst?
Ja.
So, daraus ist es entstanden. Ich habe aber relativ früh, ich glaube fast mit den, relativ früh in diesem Prozess, war mir klar, ich möchte nicht nur eben, ich sag mal jetzt mal, die hunderttausendste Coaching-Tante werden, sondern ich liebe es halt, mit Leuten über Gott und die Welt zu reden, zu philosophieren, ja, könnte man sagen. Ohne, dass ich jetzt fundiert zu allem Bescheid weiß, sondern mich ehrlich auf Augenhöhe nicht nur mit meinen eigenen üblichen Allies, sage ich mal, zu den gleichen Themen auseinanderzusetzen. Und dann bin ich irgendwie auf das Wort Salon gestoßen und dachte mir, Mensch, dann könnte man ja so einen Salon machen. Vor vielen, vielen Jahren, Anfang des 20. Jahrhunderts, haben auch viele Frauen Salons mal gemacht. Das hat dann irgendwie gepasst und habe mich dann für einen Morgensalon entschieden, ja, nicht abends, weil damals auch ich hatte nicht Lust noch auf eine Abendveranstaltung. Ja. Und ja, im Gegensatz zu meinen vielen inneren Kritikern und ein paar äußeren, da wird doch niemand kommen um 8 Uhr, ist die Bude echt immer voll. Und es macht total Spaß. Also wirklich, das ist so ein, ich bin so glücklich, dass ich das machen kann und dass so viele tolle Gäste kommen. Also ich lade immer einen Gesprächsgast ein zu einem groben Thema. Meistens verlässt man diesen thematischen Pfad auch, was schön ist. Und wir unterhalten uns so ungefähr 45 Minuten, eine Stunde darüber und dann steigen quasi die Gäste zwischen 20 und 40 sind immer da mit ein. Und wir philosophieren, wir unterhalten uns und wir frühstücken zusammen. Das hat natürlich auch was über einer Tafel, über Essen. Es hat was Geselliges, was Familiäres, genau. Und es ist ganz wunderbar und mit diesen Gedankentum dann in den Tag zu starten, hat auch etwas Besonderes im Gegensatz in eine Nacht, in einen Schlaf zu starten. Und was ich an Rückmeldung bekomme, was ich natürlich bei mir selber spüre, was auch die Rückmeldung der Gäste, meiner Gesprächsgäste bis dato war, ist wirklich, dass das so ein, der Handlungsimpuls ist viel größer. Als wenn ich aus einem inspirierenden Talk am Abend komme, ist natürlich erstmal, ich nehme das mit ins Bett und dann am Morgen geht der Alltag wieder los. Sondern das Gelernte oder rein Inspirierende übersetzt sich viel einfacher in Handlung, wenn du noch einen 8-, 9-, 10 Stunden Tagen Wachen vor dir hast.
Und wie suchst du deine Gäste aus?
Ach, mittlerweile habe ich empfehlen die sich zum Teil selber und habe ich in Anführungsstrichen eine lange Liste von ganz besonderen Menschen, die sich auch mir empfohlen werden von vorherigen. Und ja, also diese Kombination, um nochmal zurückzukommen, aus das Gespräch und der Dialog steht irgendwo im Mittelpunkt, das merkt man schon. Ich bin halt auch manchmal eine Labertante, also ich weiß nicht, ob man es schon gemerkt hat. Und das habe ich halt übersetzt in Coaching, das habe ich so 4 Jahre gemacht und habe das aber jetzt ein bisschen geparkt, weil es einfach zu viel wurde. Da musste ich dann auch Hand aufs Herz legen, was passt jetzt für den Moment aus dieser Salonkultur, ich sag mal, darunter packe ich es. Und aus mittlerweile werde ich natürlich auch zu gewissen Interviews eingeladen, zu Vorträgen über New Work, die ich auch dankend annehme, weil mir viel zu viel Theoretiker über das Thema sprechen und viel zu wenig Praktikerinnen auch. Ist ja auch mal wieder so ein Phänomen. Ja. Viel Mansplaining dabei und genau. So, das ist so der Dreiklang, der sich so ein bisschen draus entwickelt hat.
Mhm. Gut, dass du nochmal das Stichwort New Work aufgegriffen hast an dieser Stelle. Kommen wir mal zu der aktuellen Situation. Mhm. Jobsharing, schönes Modell hin und her, Sidepreneur sein nebenher, den Morgensalon, der so ungefähr alle 6 bis 8 Wochen stattfindet, glaube ich, ne? Mhm. Mal beiseite gelassen. Es ist alles auf 0, beziehungsweise auf 1, beziehungsweise auf neu. Nicht normal, auf neu gestellt. Mhm. Wie hast du diese Zeit ganz am Anfang erlebt? Mhm. Und wie war der Prozess zu heute?
Gute Frage, da muss ich mich jetzt nochmal zurückwerfen. Also eine Komponente, die bei mir ganz persönlich geblieben ist, ist von Anfang bis heute, ich bin jetzt, was Corona und den Virus, Covid angeht, gar nicht, da bin ich relativ unaufgeregt. Also zumindest, ja, das mag beschämend sein, aber da denke ich mir, da hat die Welt doch schon ein anderes geschafft. Wenn ich mit meiner 94-jährigen Omi spreche, die lacht nur und sagt, also Entschuldigung, ein bisschen zu Hause bleiben und ein kleiner Virus. Und sie lebt auch noch, toi, toi, toi. Also, und trotzdem muss ich natürlich anerkennen, dass es ganz, ganz schrecklich für viele Leute ist. Was mich aber bis heute und auch da die Konstante sehr, sehr beunruhigt ist, was macht das mit uns als Gesellschaft und auch als Wirtschaft, dieses riesenkomplexe und doch gleichzeitig fragile, riesen globale Wirtschaftssystem, was ja überall auf der Welt gerade extrem leidet in Form von Existenzen, die kaputt gehen. Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, wie viele von denen in Kurzarbeit kommen überhaupt zurück in Vollzeit oder eben Teilzeit. Also das beunruhigt mich fast mehr, die Folgen daraus, von Anfang an bis jetzt. Ja, wie habe ich... Also ich sag mal, rein technisch war natürlich für mich, die bei Google arbeitet, der Switch auf Homeoffice relativ einfach. Aber von Tag 2 an, sage ich mal, bis heute ist natürlich, es ist ja lächerlich, das ist ja kein Homeoffice. Das ist also alles gleichzeitig machen.
Ja, richtig.
Vor kurzem habe ich gesagt, es ist maximal ein Office in Home.
Ja,
und
das stimmt.
Und ich muss sagen, also selbst ich, die flexibles Arbeiten gewöhnt ist, die gewöhnt ist, verschiedene Hüte auch zum Teil gleichzeitig zu tragen oder zu wechseln, ich finde das immer noch extrem herausfordernd. Gut, ab nächster Woche macht der Kindergarten mal wieder 3 Tage die Woche auf. Schauen wir mal, dann wird's ein bisschen besser. Aber ich hatte vor kurzem zum Beispiel einen ganzen Tag, wo ich nur arbeiten konnte, ganz konzentriert. Es war niemand zu Hause, ich konnte mich konzentrieren. Und ich muss sagen, ich habe trotzdem nicht so viel auf die Kette bekommen. Weil dann doch dieser... Weil zu viel auch gedanklich und dieses, ich glaube, subtile auch Sorgen machen. Meine Eltern hängen noch in den USA fest. Weißt du, ich denke so, wann sehen wir eigentlich die wieder? Wie geht eigentlich das Jahr weiter? Wir werden wahrscheinlich bis Ende des Jahres im Homeoffice, um Gottes Willen. Wir beide zusammen den ganzen Tag. Ich meine, wir lieben uns heiß und innig, aber also auch immer die gleichen Nasen, die man sieht. Ja. Was ist mit der zweiten Welle? Also all das, was so subtil abgeht, das hatten wir ja vorher nicht. Und gleichzeitig irgendwie bin ich auch froh, weil es, also was heißt froh, aber ich frage mich natürlich schon, wir machen uns alle gerade diese Gedanken, wie wird das auch unsere Arbeitswelt und das macht mir Mut, die Wertigkeit der verschiedenen Arbeiten auch verändern, die Wertschätzung. Also wir haben ja lange geklatscht jetzt für andere Berufe, die Pflegeärzte und so weiter, Apothekerin. Ich würde mir wünschen, dass es weit über den Applaus hinausgeht.
Ja.
Und dass es nicht nur Worthülsen sind, wenn ein Arbeitsminister Heil gesagt hat, oh, ich erkenne an, dass die Leistungsträger unserer Gesellschaft nicht nur Krawattenträger sind.
Ja.
Und das sage ich sehr selbstkritisch. Ja, ich challenge damit meine eigene Zunft, die halt nicht Podcasts machen, sondern die wirklich nochmal ganz anders die Ärmel hochkrempeln, als wir es tun. Und deswegen ist das eine jetzt nicht unbedingt besser als das andere, aber das eine bekommt definitiv zu wenig Wert, auch Euro-Wert beigemessen, weil die Anreizsysteme bei uns politisch einfach nicht so gegeben sind. So, und dieses ganze Gedankenkonstrukt, was ich gerade, das kann man jetzt natürlich ad absurdum führen, gedanklich, das raubt auch Energie. Irgendwo gibt es auch Energie, weil man sich endlich mal damit auseinandersetzt, auch praktisch, weil wir es alle müssen, aber es raubt natürlich auch Energie. Plus, dieses dreimal am Tag kochen macht mich wahnsinnig. Und wir teilen uns das echt gerecht auf. Aber ich bin, oh scheiße, ich bin schon wieder dran. Damn it, was machen wir jetzt? Jetzt hat er jetzt schon Hunger. Ich dachte, oh, so, also man ist die ganze, und man selber hat ja dann auch Hunger. Ja. Und ich, mit Hunger kochen ist keine gute Idee. Also, weil dieses ganz Praktische auch, müssen wir schon wieder einkaufen gehen. Mein Gott, also, diese ganze Logistik, die nervt.
Ja,
die nervt.
Es rüttelt ganz viele Dinge auf, die eigentlich, niemals hinterfragt wurden auf einmal. Ich habe das Gefühl, dass viele auch einfach schwimmen. Also
total.
Was mich, das kann ich total nachvollziehen, wenn du sagst, das raubt auch Energie so unterbewusst. So wie die App, die auf dem Handy, dem Handy die Batterie raubt.
Und man merkt gar nicht
rum. Weil man unterm Strich, ich komme nicht zu dem einen Satz, zu der einen Conclusion. Es gibt so viele verschiedene Geschichten, Stories, subjektive Wahrnehmungen zu dem ganzen Corona-Thema an sich und auch in mir selbst. Mhm. Also manche Dinge finde ich total super, wie sie jetzt laufen. Andere Dinge hätte ich lieber wieder anders gerne. Wir haben ja auch im Vorgespräch so ein paar Stichworte genannt, wie welchen Mangel Corona so hervorruft. Mhm. Also an welchen Ecken und Enden können wir uns noch verbessern, um den Mangel zu schließen. Auf der anderen Seite so dieser Überfluss und Überdruss. Als ganz kleines Beispiel, das wird bei dir in der Gegend vielleicht auch so sein. Auf einmal stellten alle möglichen Nachbarn irgendwas draußen vor die Tür. Also bei uns in der ganzen Straße waren Bücher vor der Tür und Straßen und Schuhe und Spielzeug von den Kindern und so weiter, weil jeder so das Gefühl hatte, oh, ich muss jetzt mal mich befreien von Ballast.
Und wir räumen das Haus auf.
Und ich jedes Mal, wenn ich da mit meinem Kinderwagen vorbeilief, hatte ich ein anderes Gefühl dazu, weil ich auf der einen Seite dachte, ach, wie süß und nett und wir sind alle so eine Gemeinschaft und können uns helfen. Und wenn mir das fehlt, dann nehme ich mir das von dem Nachbarn und stelle was anderes hin. Und 2 Tage später dachte ich, was soll das eigentlich? Also jeder stellt jetzt hier seinen Müll vor die Tür, das geht ja irgendwie auch nicht. Und das ist das, was so kraftraubend ist manchmal, dass man auch die eigenen Ansätze und die eigenen Blickwinkel eigentlich jeden Tag irgendwie überdenkt. So geht's mir zumindest.
Ja. Und das ist doch aber ein, jetzt mal kurz, versuchen wir es mal von der positiven Seite zu sehen, es ist ja ein sehr lebendiger Prozess,
ja,
den
total.
Du gerade beschreibst.
Ja.
Und wie oft empfinde ich mich selbst und andere, wenn ich so ruhig schaue, null lebendig. Wir schauen aufs Handy, wir sind irgendwie in unseren First World Problems festgehalten und das macht ja, also dieses Ringen auch mit einer Situation, die in Anführungsstrichen nicht richtig ist und aber neu ist und wie können wir sie neu gestalten und all das, das holt ja auch etwas. Ich finde das schon gut, weil es vielleicht auch eine Kraft in dir raus hat, zu sagen, okay, Moment, ich möchte mich für XYZ einsetzen. Das ist mir wichtig, weil ich gerade wahrnehme und weil ich die Erfahrung auch mache, um Herr Hüter zu zitieren, den ich auch mal interviewen durfte und ein ganz so eine einfache Logik sagt, wir können auch neurologisch quasi nur etwas verändern und neue Synapsen für etwas entwickeln, wenn wir andere Erfahrungen uns aussetzen. Wenn wir immer wieder die gleichen Wege gehen und die gleichen Dinge ausprobieren und auch die mit den gleichen Leuten über das gleiche Zeug reden, zu den gleichen Ergebnissen kommen. Deswegen Diversity, also es ist auch in uns die Diversität zu fordern. Und das, glaube ich, passiert schon, oder hofft, es ist natürlich auch eine Sehnsucht irgendwie, passiert schon gerade in uns. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Du ringst damit und du hast noch nicht eine klare Meinung dazu. Vielleicht musst du auch noch keine Meinung haben. Ich bin auch es leid zu hören. Du darfst nur etwas sagen und zu etwas beitragen, wenn du eine Antwort auf etwas hast. Ja. Ich finde, das spricht ja auch Jüngere und ich zähle mich jetzt einfach nochmal unter die jüngere Generation an. Nein, ich muss noch nicht eine finale Antwort auf alles haben. Aber ich finde, wir sollten das Recht viel mehr vergeben, zu sagen, ich möchte trotzdem deine Meinung, auch deine unabgeschlossene Meinung dazu hören.
Ja.
Und dein Gefühl auch. Das, wir tun ja so, als würden wir immer nur alles intellektuell und logisch verarbeiten können. Und wenn wir jetzt mal kombinieren, die Corona-Krise mit dem, was George Floyd und was uns quasi darstellt, welche rassistischen, subtilen Strukturen gerade wieder mal auf die Oberfläche gespült werden. Auch diese Kombination ist ja, ich bin eine Caucasian, würde man sagen. Ich bin eine Mediterrane. Ich bin keine ganz Weiße, aber ich bin eine mediterrane Frau. Ich bin aber auch nicht ganz deutsch. Also ich kenne gewisse Angriffe schon. Und trotzdem auch dieses Ringen, okay, was habe ich falsch gemacht? Welchen Beitrag habe ich nicht geleistet, dass es so weit kommen kann? Beziehungsweise anders, was kann ich tun, dass wir endlich, also ich meine, come on, it's 2020, wie können wir noch darüber sprechen, als ach so entwickelte Western World, und da verstehe ich mich als Europäerin und überhaupt Western World, who happens to be born here und nicht woanders, was kann ich quasi machen, dass das nicht mehr passiert, dass wir ganz andere Strukturen bekommen, was kann ich fordern, wo muss ich meine Stimme erheben, wo auch nicht, und dieser Prozess ist was Wichtiges. Und was Schönes ja auch, er hat was Schönes. So, und das auch, das war jetzt ein bisschen philosophisch, aber ich finde, also für mich ist das was Wichtiges und ich wünsche mir, dass das bleibt. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mir wünsche, dass das bleibt.
Ja.
Der Kampf muss geführt werden, intern wie extern. Und und mit dem Leben ringen ist erstmal was Gutes, so um mal philosophisch zu enden.
Stimmt. Dein Sohn ist jetzt 5 Jahre alt. Ist er noch zu jung für solche Themen wie George Floyd, für solche Themen wie Corona, für sowas wie Gesellschaftskritik? Oder erlebst du das mit ihm auch schon vielleicht im kleinen Rahmen? Nämlich, er ist nicht im Kindergarten, sondern zu Hause.
Ja, nee. Also ich gestern Nachmittag am Spielplatz, als wir nach Hause radelten, hörte ich ihn plötzlich, not that is, not he, not justice, not he. Und dann habe ich erst hingehört und ich so, was meinst du denn? Das, was die gerufen haben auf der Station. Also, no justice, no peace. Ich bin mit ihm auch auf die Demo gegangen, auch auf diverse Fridays for Future Demos schon. Und unter dem Motto, innerlich aufbäumen, das ist Demokratie, mein Kind. Und nein, ich finde, Kinder sollten wir viel ernster nehmen als als sie aussehen sozusagen oder als es uns manchmal auch beigebracht wird. Bei uns ist insofern, dass wir von Anfang an, wirklich von Geburt an, eine gewisse Gesellschaftskritik an unserem Dasein schon geübt haben. Wir ernähren uns seit vielen, vielen Jahren vegan.
Ja.
Und haben ihn auch, also er ist mit uns vegan, im Kindergarten vegetarisch. Da sind wir über unseren Schatten gesprungen, weil wir dachten, sonst stellen wir ihn sozial zu sehr ins Abseits. Ja. Das wäre möglich gewesen, aber... Genau, und ich möchte ihn auch nicht zu einem dogmatischen Veganer erziehen, sondern zu einem reflektierten, mündigen Bürger
hin. Ja.
Und da, weil uns das wichtig ist, solange er die Füße unter unserem Tisch hat. Insofern kam diese Frage natürlich ganz früh und wo wir als Eltern auch wirklich gechallenged wurden, wie erklärst du das? Ich habe auch viel darüber gelesen, um eben nicht das Dogma rüberzubringen, sondern das... Naja, es liegt schon auch in deiner Entscheidung, aber ich möchte, dass du weißt, welche Folgen sozusagen XYZ hat. Und insofern war er diese Gespräche, sag ich mal, von uns gewöhnt. Und jetzt auf die aktuelle Situation, klar, also warum machen die das, Mama? Warum gehen wir jetzt dahin? Warum halten wir ein Schild hoch?
Mhm.
Ja, ich versuche halt dann, natürlich ringe ich dann auch mit den Worten. Ich sage, guck mal, es gibt Menschen, die nicht gerecht behandelt werden. Dann sage ich, was heißt gerecht? Dann sage ich, nein, du sagst doch manchmal, dass was unfair ist. Ja, das ist ja auch unfair, wenn du...
Ja, ja.
Und dann sage ich, siehst du, du fühlst, dass es unfair ist. Und es gibt noch viel schlimmere Sachen, wo Menschen unfair behandelt werden, weil sie vielleicht anders aussehen, weil, dann sage ich, guck mal, meine Freundin XY hat doch immer ein Kopftuch auf und ich habe keins auf, das heißt, das ist anders. Und manche Menschen mögen das nicht. Und sagst du, warum, die ist doch so nett? Sag ich, ja, natürlich.
Ja,
also,
ja.
Aber in seinem Kopf und versuche mich halt da wirklich drauf einzulassen. Und ich muss sagen, ich lese gerade Nurture Shock, 5 oder 10 oder sowas Wahrheiten oder Mythen über Kindererziehung. Und da ist ein Teil, das ist ein amerikanisches Buch über, spreche ich Hautfarben an oder nicht? Und die meisten sagen ja immer zu ihren Kindern, und ich bin aber noch nicht so weit, deswegen kann ich den Tipp noch nicht ausführlich geben, aber der Anfang ist auf jeden Fall, wir dürfen auf keinen Fall den Kindern sagen, es gibt keine Farbe, du siehst nur einen Menschen vor dir, weil so ist es ja nicht. Natürlich, und
ja,
vor allem schon. Für Kinder sind Kategorien ganz wichtig sogar. Vor allem in der frühen, also ich sag mal zwischen 3 und 5 jetzt ungefähr. Und die geben da sehr konkrete Tipps, wo ich noch nicht bin. Und das möchte ich auch nochmal durchsprechen. Vor kurzem sagte er nur zu mir, da bin ich echt an die Decke gegangen, sage, ja, guck mal, diese Pfingstrose, weil wir die gesehen haben, die hat die Hautfarbe. Ich so, excuse me? Das sagen die im Kindergarten. Ich stand natürlich als nächsten Tag als erstes mal im Kindergarten und gesagt, bitte erklär dir mal, was Hautfarbe ist. Ja, da haben die natürlich auch noch nicht drüber nachgedacht. Also ich nicht anklagend, sondern eher auch da wieder Best Intent unterstellen. Und dann haben wir über das Thema Hautfarbe gesprochen und habe nochmal klar gemacht, guck mal, wie dunkel unsere Haut ist, guck mal, wie hell Daddys Haut ist.
Ja.
Also und schon bei uns fällt es ihm auf. Und so versuche ich mich dem anzunähern. Oder wie.
Bist du die Mutter, von der du dachtest vor 6 Jahren, dass du es wirst?
Nee, ich dachte, ich bin unentspannter. Interesting.
Oh, ja, interesting.
Ja, finde ich auch, wenn ich mal so ganz ehrlich bin. Also bei manchen Dingen bin ich streng und konsequent, wie ich es mir gedacht habe. Aber bei mehr Dingen, die Mehrzahl, bin ich entspannter, als ich dachte.
Ah.
Hätte ich nicht gedacht.
Das ist mal eine schöne Erfahrung eigentlich.
Ja, ich versuche mal kurz zu überlegen, woran das liegt. Vielleicht auch etwas mit den verschiedenen Facetten meines eigenen Lebens, dass ich halt merke, und ich muss auch sagen, ich spüre es, umso älter er wird, wirklich, also Action speaks so louder than words.
Ja.
Und ich merke schon, das Gute übernimmt er mehr aus dem, was wir ihm sagen, sondern was wir
Vorleben,
tun.
Ja.
Und dieses Vorleben, dass er merkt schon, wie vielseitig unser Leben auch aufgestellt ist, dass für wie viel ich und wir uns einsetzen und da irgendwie habe ich das Gefühl, das setzt schon einen ganz anderen Korn als eben ganz vor, bevor ich schwanger wurde, dachte ich, naja, ich werde halt so eine, die versucht, ihre Karriere weiter steil nach oben gehen zu lassen und dann irgendwie noch ein Kind reinzudrücken, in Anführungsstrichen.
Mm.
Und natürlich eine Bombenbeziehung zu haben.
Na,
und ja, genau. irgendwie diese Entspannung, was mein eigenes Leben angeht, das, glaube ich, konnte ich in der Erziehung, auch wenn Beziehung vor Erziehung, aber leider muss man halt auch erziehen, irgendwie doch weiterbringen.
Dann bist du vielleicht auch gnädiger mit dir selber
Total.
Geworden. Ne?
Ja, das ist sehr schön,
ja.
Wie du sagst. Ja, das gnädiger mit mir selber sein
lässt
mich auch gnädiger mit anderen, auch gnädiger mit der Welt ja insgesamt sein.
Ja. Es gibt noch einen Satz, der immer wieder aufploppt, wenn man sich digital über dich informiert, und der lautet, der Zeit oder seiner Zeit Wert geben. Mhm. Kannst du erklären, was du für dich dahinter siehst?
Den Satz habe ich aus einem wunderbaren, wunderbaren Buch, was ich sehr empfehlen kann, aber nur limitierte Auflage, ich glaube nur noch gebraucht, zirkuliert. Ich glaube zu einem der Jubiläen von DM, von dem Götz Werner. Ja. Er hat es zu einem Jubiläum rausgebracht, das heißt Zeit, Wert, Geben. Und diese drei Worte können für sich stehen, diese drei Worte ergeben in sich aber auch einen Sinn. Zeit, Wert, Geben. Und das ist wirklich ein ganz tolles Buch mit so vielen schönen Weisheiten, und ich greife da immer wieder hin. Ja, und ich habe aus dem, was wir vorher besprachen oder wozu du mich befragt hast, ich stelle halt immer noch fest, also ich sag mal, es war so ein Credo in meinem Coaching, was ich, also Coaching ist ja auch, man macht ja auch viel Selbstarbeit im Coaching, wie möchte ich der Zeit, die ich hier bin, also meiner Zeit, aber auch der Zeit der anderen, auch der Zeit der Welt, also so, man kann es jetzt auf verschiedenen Leveln, Mikro, Makro sehen, einen Wert geben. Und habe das jetzt aber auch schon, ich sehe natürlich, dass ich auch fast schon unabhängig vom Coaching jetzt mein Leben irgendwie auch so aufgebaut habe, dass ich versuche, ich ringe auch damit natürlich, auch da wieder Stichwort, es ist ein lebendiger Prozess, der mal mehr besser gelingt, mal weniger gelingt, dass ich sage, okay, ich suche natürlich nach verschiedensten Outlets, wie ich der Zeit Wert geben kann, mit dem Set an Talenten und Fähigkeiten, die ich habe, mit in dem System, wo ich agiere, obwohl ich das System an sich sehr kritisiere und daran verzweifle auch zum Teil und überhaupt in der ganzen Welt, aber als hoffnungslose Optimistin am Ende des Tages doch sehe, gut, erstens, ich fange mal bei mir selber an, bevor ich jetzt, also ich versuche mal bei mir von links auf rechts Dinge zu drehen, und zweitens, naja, dann muss ich eben auch ins Handeln kommen und andere Dinge in Übersetzung bringen. Und ich finde, diese Frage kann sich jeder stellen, die ist eigentlich auch wunderschön. Also entweder aktuell auf einen Ist-Zustand gebe ich der Zeit eigentlich gerade Wert, meiner Zeit, auch der Zeit von anderen finde ich auch sehr schön, weil du überlegst dir schon noch, oder ich überlege mir, wie gehe ich in ein Gespräch auch anders rein. Mhm. Egal, welches Alter ich gegenübersetze. Von Omi bis unseren Sohn, bis dir, jemand, den ich nicht gut kenne, bis ein ganz professionelles Meeting. Aber auch, ich sag mal, meinen Freunden, meiner Beziehung, meiner Mutter, all was man halt so im Umfeld hat. Was gebe ich denen eigentlich gerade von mir? Gebe ich denen meine gestresste, gehetzte, gehässige, diese unaushaltbare, wo man sich selber nicht mag, Situation? Und wenn ich sie nicht geben will, was brauche ich denn, um das nicht so zu geben?
Ja.
Ja, also, oder du stellst sie ganz universell die Frage, welchen Beitrag möchte ich leisten? Wie kann ich der Zeit Wert geben, die jetzt gerade ist? Unter Corona-Bedingungen, unter den Demonstrationen, die zum Thema Antirassismus gerade sind, unter den Bedingungen, dass viele alte Menschen gerade, ich in Anführungsstrichen, eingesperrt sind, bla, also so, ja, um das so weiterzuziehen. Und da kann jeder eine eigene Antwort drauf finden. Mich treibt ich finde das einfach ein wunderschönes Credo.
Ich habe nämlich, seitdem ich es bei dir zum ersten Mal gelesen habe, ich kannte das Buch vorher nicht, mich auch nochmal da hinterfragt, was du gerade sagtest, wessen Zeit ich manchmal stehle, wem ich Wert gebe in deiner Zeit und so weiter und so fort. Ich finde, gerade in dieser Corona-Zeit ist es so, dass man zum Beispiel zu Meetings und so weiter immer total pünktlich erscheint. Mhm. Etwas, was vorher vielleicht nicht immer der Fall war und was sozusagen das Allerkleinste an Respekt der Zeit des anderen gegenüber ist.
Schön, ja.
Und dann finde ich auch, meine Tochter ist jetzt 11 Monate alt, das heißt, sie spricht noch nicht, sie spricht, aber ich kann sie nicht verstehen. Ja. Sie spricht viel mit mir, aber ich muss raten, was sie damit meint. Aber sie spiegelt mir so ungefiltert, wenn ich hektisch bin oder wenn ich in Zeitstress bin oder also wenn sie einfach mitbekommt, dass ich ihrer Zeit gerade keinen Wert beimesse. Und dann überprüfe ich mich, atme einmal durch, setze mich auf den Boden zu ihr und merke wieder, dass ich viel bessere Resonanz natürlich auch von ihr bekomme, wenn sie das Gefühl hat, dass ich ganz bei ihr bin. Mhm. Hat dieses Zeitwertgeben für dich innerhalb der letzten 3 Monate nochmal anders stattgefunden, weil man auch gefühlt produktiver sein muss, weil man eben mit Sachen wie Nahrungsaufnahme, Kochen und so weiter, was du vorhin ansprachst, sich besser einteilen muss? Also dieses anfängliche, oh Gott, jetzt haben wir alle so viel Zeit, hat sich ja nicht als Wahrheit
ergeben. Das hätte ich nie gedacht.
Genau. Also hast du es nochmal anders bewertet?
Ich glaube, Also ja, also der, ich glaube, das Stichwort Wert steht im Mittelpunkt, weil der Wert von, sei es jetzt verschiedenen Berufen im Außen, aber im Innenkosmos auch, wie kann ich mein Leben einigermaßen jetzt so aufstellen unter diesen Umständen, dass wir nicht den Kopf verlieren, dass wir nicht krank werden, dass wir nicht, also ne, das XY, ich glaube, da hat sich schon ein Werteverständnis geändert unter dem Motto, was muss ich eigentlich gerade noch können, damit wir irgendwie am Laufen bleiben hier, was kann ich eigentlich noch? Also auch selbst sich zu erinnern, ach, das kann ich ja recht, also gut, das schön, das macht mir auch recht Spaß oder so. Und ich würde sogar sagen, dann schleicht sich vielleicht auch die Frage ein, was will ich eigentlich noch aus dieser Erfahrung heraus, auch hier wieder, unsere Synapsen sind jetzt gefärbt, die eine andere Erfahrung sind und ein Effekt, der dessen sein kann, das liegt ja auch auf der Hand, auch die viele große Unternehmen sagen das ja auch schon, flexibles Arbeiten wird natürlich einen großen Boost dadurch bekommen. Und da ist aber meine Hoffnung, dass es eben sich nicht nur für die Menschen, die vorm Screen arbeiten, sitzen, runterschlägt, sondern ja, für alle, die mit Arbeit und Berufs- und Erwerbstätigkeit zu tun haben, dass es eben keine elitäre Frage bleibt, wie ein anderes Arbeitssystem, ein anderer Umgang mit Zeit und damit auch, wie bewerten wir nicht nur Zeit am Arbeitsplatz, sondern auch Zeit in der Freizeit. Ja. Ein sehr unterbewertetes Gut, glaube ich gerade. So. Und dann natürlich dieser Geben-Effekt auch. Also wir spüren ja schon, also wir, jetzt, ich spreche von mir, aber in der Wahrnehmung natürlich, was ich so von meinem Bekanntenkreis und der Presse auch wahrnehme. Meinen Nachbarn zu helfen, ist schon auch was Schönes, ja? Das etwas zu geben, ohne einen Rückfluss zu erwarten. Die Unattachment to the Outcome. Ein wunderbares, auch ein ganz, ganz schöner Nordstern so für mich geworden, weil es auch was mit Vertrauen zu tun hat und mit eben diesen, ich diene jetzt einfach mal, in Anführungsstrichen. Und da lass dann auch los, egal ob was zurückkommt oder nicht. Genau. Aber ich glaube, der Wert steht so im Zentrum und hat sich vielleicht mehr rauskristallisiert für andere. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass jeder jetzt sagen würde, 100% aller Menschen in Deutschland oder hier in unserer in Anführungsstrichen entwickelten Welt sagen, ja, ich möchte genau zu dem zurück, was vorher war. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Also, es mag naiv sein. Ich glaube, irgendwas bleibt da jedem hängen und sagen, ach, das war eigentlich auch ganz schön. Was könnte ich denn davon irgendwie mitnehmen in mein New Now, wie auch immer das aussieht, aussehen wird. Und wofür möchte ich, und wenn ich das weiß, dann kann ich auch sagen, und dafür möchte ich auch einstehen, Clara. Sei es in meinen eigenen Actions, aber auch in den Forderungen, die ich ziehe. Und von kleinst, dass ich es einfach mache, bis hin zu Riesen, dass ich an der Wahlurne was anderes abgebe. Also da sind ja verschiedene Facetten drin.
Ja, absolut.
Das war jetzt ein bisschen durcheinander geantwortet.
Aber. Nee, aber das ist eben genau das, was es auch so umfasst. Es ist nicht eindeutig zu greifen. All diese Themen, die wir jetzt heute angesprochen haben, sind so, man kann noch so viel tiefer einsteigen und noch so viel mehr Facetten hervorbringen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du meiner Zeit großen Wert beigesteuert hast. Du bist einer der wenigen Gäste bisher gewesen, die es sehr gewohnt ist, auch selber Gastgeberin zu sein. Und deswegen war ich gespannt, ob ich meine Position als Gastgeberin hier heute halten kann.
Habe ich dir gelassen, oder?
Hast du mir gelassen. Ja. Vielen Dank dafür. Und danke, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Mehr über Elli findet ihr auf www.ellioldenburg.de oder auf www.i-choose, also ichoose.de. Ich werde euch beides nochmal verlinken. Oder auch bei Instagram. Auch dort heißt sie ichoose. Da findet ihr auch anstehende Termine zu ihrem Morgensalon. Ich bin mit einem ganz besonders wohligen Gefühl aus diesem Treffen mit Elli rausgegangen und ich hoffe, dass ich das auch transportieren konnte. Und es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann abonniert doch meinen Podcast auf Apple, iTunes, Spotify und Co. Dann verpasst ihr garantiert keine Folge. Bis dahin, eure Nora.